Einen schönen guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus und herzlich willkommen zu 50 Minuten Kommunalpolitik bei Radio F auf der 94.5. Immer dann, wenn am Nachmittag der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich hier an den Radio F Mikrofonen die Fraktionschefs und eine Fraktionschefin der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Wir fangen heute mal mit den Namen an. Bei uns heute Abend gekommen Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, Christine Kaiser, sie ist die Fraktionschefin der SPD, Achim Letzko, Fraktionsvorsitzender der Grünen, am längsten von allen, die heute hier als Politiker an den Radio-F-Mikrofonen sitzen, im Amt des Fraktionsvorsitzenden, Kontinuität bei den Grünen. Kommentare, Analysen und Einschätzungen kommen von Michael Husarek aus dem Nürnberger Pressehaus zu uns gekommen, erster Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Großes Thema heute im Nürnberger Stadtrat. Wir haben vor 3 Wochen an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen. Magnetschwebebahn. Da gab es langsam ein bisschen so nach Einigkeit in unserem Kreis hier. Wie schnell es in die andere Richtung gehen kann, zeigt die Diskussion um die Magnetschwebebahn, die in den vergangenen Tagen geführt worden ist und die heute Nachmittag auch im Nürnberger Stadtrat weitergeführt worden ist. Die Frage ist, bleibt es bei der Trasse und kommt die Bahn tatsächlich so schnell? Also nicht die Bundesbahn, sondern die Magnetschwebebahn in Nürnberg. Dazu jede Menge Themen, die in diesen Tagen für noch viel Aufregung in der Stadt gesorgt haben, wollen wir, da wir doch die Möglichkeit haben, mit den Fraktionschefs heute Abend hier im Radio F-Studio ein bisschen zu sprechen, wollen wir an dieser Stelle nicht dran vorbeigehen. Bäume am Hauptmarkt, großes Thema. Paviane im Zoo, Fragezeichen, Cannabis-Modellregion Nürnberg. Kann man künftig in Nürnberg überall ungestraft kiffen? Und Frankenschnellweg, morgen kommt das Urteil, morgen oder übermorgen, auf jeden Fall wird es ernst. Und die Frage, ist der Frankenschnellweg überhaupt politisch noch vermittelbar? Das haben wir uns vorgenommen. Wir fangen mal mit dem in Anführungszeichen Kleinkram an. Günther Moosberger ist Ihr Gastgeber. Rolf Stein macht die Sendetechnik hier bei uns im Nürnberger Funkhaus heute Abend. Und wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind oder dazukommen werden oder ein bisschen später schon sagen, ich habe jetzt was anderes vor für heute, das Ganze gibt es nochmal zum Nachhören in aller Herzensruhe ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podio.de vor Ort Spezial. Einfach bei Google reinschreiben, da steht es dann lang und länger und wir kommen garantiert an erster Stelle. Finden Sie uns, hat uns bislang jeder gefunden. Fangen wir mit der Cannabis-Modellregion an. Das wurde von der SPD ins Gespräch gebracht, Frau Kaiser. Es gab ja so viele Restriktionen, dass das dann man in manchen Städten nur so ein bisschen begrenzt werden darf, dass das um Schulen herum erstmal überhaupt nicht sein darf, dass man auf der Straße mit dem Joint erwischt wird. Jetzt hat Ihre Partei ins Gespräch gebracht, Nürnberg könnte doch eine Cannabis-Modellregion werden. Fragezeichen, warum?
Ja, dass Cannabis legalisiert wird, ist überfällig. Wir sehen das so, dass wir damit eine große Entkriminalisierung geschaffen haben mit dem neuen Bundesgesetz. Und wir in Nürnberg könnten uns vorstellen, dass wir da eine Modellregion draus machen hier und mal klären, wie der Umgang ist. Und natürlich gehört dazu auch die Beratungen zu Sucht und Suchterkrankungen. Das muss alles zusammen gedacht werden. Also die Entkriminalisierung und gleichzeitig die große Aufklärung, wie gehen wir mit Suchtmitteln um? Suchtmitteln, Alkohol, Cannabis, alles mögliche, Tabletten, das gehört unbedingt mit dazu.
Gefällt Ihnen das, frage ich den Fraktionschef der CSU, frage ich Andreas Kriegelstein, dass Nürnberg eine Modellregion werden soll, wenn es um diese neuen Wege beim Umgang mit Drogen geht?
Also zum einen möchte ich ganz klar sagen, dass das Gesetz, was da auf den Weg gebracht wurde in Berlin, wirklich handwerklich sehr schlecht gestaltet ist und meines Erachtens auch für die Kommunen ein großes Problem in der Umsetzung sich ergeben wird. Wir haben doch jetzt schon viele Probleme in Nürnberg, auch was das Thema Drogenkonsum betrifft. Man sollte sich mal die Situation in den Schulen anschauen. Ich habe zwei Söhne im Teenageralter. Wenn die mir berichten, was da in den Schulen los ist, und das betrifft, glaube ich, viele Schulen in Nürnberg, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt durch diese Gesetzgebung, durch dieses Cannabis-Gesetz in irgendeiner Form die Probleme in den Griff bekommen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Nürnberg hat schon viele Themen und die Probleme werden eher noch zunehmen. Und dass man jetzt sogar noch von Seiten der SPD, vom Parteivorsitzenden aus, Nürnberg da ins Gespräch bringt als Modellregion. Also zum einen, ich verstehe nicht, auf welcher Rechtsgrundlage das geschehen soll. Also auch da gibt es offensichtlich ja noch gar keine Grundlage. Und zum anderen weiß ich nicht, was man mit dem Thema Drogenpolitik, so wie es jetzt die SPD da auch in die Diskussion stellt, was man dafür ein Zeichen setzen möchte. Nürnberg ist jetzt schon ein Hotspot im Bereich des Bahnhofs. Ganz offen gefällt uns als CSU gar nicht. Wir sind auch der Meinung, dass wir hier dringend etwas ändern müssen, haben da auch jetzt eine Initiative gestartet rund um den Nürnberger Hauptbahnhof. Und ich glaube, wir sollten weiterhin sehr stark auf das Thema Prävention setzen. Wir sollten weiterhin dafür sorgen, dass wir das Thema offen auch in die Diskussion stellen. Aber eine Modellregion Nürnberg im Bereich der Drogenszene, das kann es nicht sein und das sollten wir auch nicht unterstützen.
Prävention statt Modellregion, sagen auch die Grünen, frage ich Achim Letzko, den Fraktionschef.
Naja, der Andreas Kriegelstein hat das Thema jetzt ja weit aufgemacht. Ich unterstelle mal den Genossinnen und Genossen, dass mit dem Antrag für eine Modellregion eigentlich was anderes gemeint ist, nämlich zu versuchen, zu entkriminalisieren und einfach mal zu schauen, wie kriegt man denn das Thema in den Griff? Denn das Thema besteht ja unserer Meinung nach aus zwei Teilen. Einmal, wenn du momentan mit einer kleinen Menge erwischt wirst, wirst du angezeigt und kriegst eine Strafe. Das sagt ja auch die Polizei, dass das der Lebenspraxis nicht mehr angemessen ist. Und das andere ist, dass die Sachen, die halt verkauft werden von irgendwelchen Dealern, manchmal so gestreckt sind und so unrein und so verseucht und versifft, dass also jetzt sagen wir mal, der Genuss des reinen Haschisch gefährliche Geschichte ist. So. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass der Gesetzgeber versucht, ob das so gelingen wird, wie man sich's vorstellt. Da darf man skeptisch sein. Allein durch die, ja, man darf 100 Meter von der Schule weg, glaube ich, so, darf man nichts rauchen und nichts verkaufen. Also, ja, wie das dann gehen soll, weiß ich nicht. Aber ich sage jetzt einmal, der Ansatz, das zu entkriminalisieren und die Abgabe an volljährige Personen zu ermöglichen, die eben dann, jetzt sage ich einmal, reines Haschisch erhalten und nichts Gestrecktes, das will ich jetzt nicht vom Tisch wischen. Da finde ich eigentlich die Initiative von der SPD mal lobenswert als tadelnswert. Und diese Vermengung mit sagen wir, der Szene am Hauptbahnhof und der allgemeinen Drogenproblematik an Schulen und in der ganzen Gesellschaft, finde ich jetzt fast ein bisschen zu steil gegangen vom Kollegen.
Wird das ein großes, wird das ein emotionales Thema werden können, frage ich Michael Husarek, den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, dass vielleicht die Parteien im Rathaus auch ein bisschen mehr auseinanderbringt, als es vielleicht nötig wäre?
Es ist auf jeden Fall ein hochideologisches Thema. Das haben wir gerade an dem Diskurs der Fraktionsvorsitzenden gesehen. Da werden alle Register gezogen. Ich finde die Debatte ein bisschen absurd. Es ist tatsächlich aus meiner Sicht überfällig, neben Alkohol mit sehr ähnlichen schädigenden Wirkungen auch Cannabis zu legalisieren. Dieser Versuch ist jetzt unternommen von Seiten der Bundesregierung. Da wäre es dann doch nur konsequent, dass eine Stadt wie Nürnberg sich da beteiligt. Insofern glaube ich, dass die Modellregion tatsächlich ein Potenzial hat. Man muss das sicherlich nochmal durchdenken und genau definieren. Ein Satz noch zu den Schulkindern. Ich habe 6 Söhne und kann eines zumindest hier versichern, dass Alkohol in Schulen eine deutlich, deutlich größere Rolle spielt als Cannabis. Insofern kann ich die Dramatik in der Debatte seitens der CSU nicht nachvollziehen.
Der Grund für das, was Michael Husarek Dramatik in der Diskussion nennt, frage ich Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU. Der Grund für diese Dramatik aus Ihrer Sicht liegt worin? Was ist Ihrer Ansicht nach der Grund dafür, dass Sie das Thema jetzt doch etwas prägnanter aufs Tablett bringen?
Ja gut, der Vorstoß von der SPD mit der Modellregion, den haben wir jetzt aus den Medien vernommen. Das hat uns erstmal überrascht, weil, wie gesagt, das Gesetz ist ja noch gar nicht jetzt beschlossen und es kann ja so noch gar nicht umgesetzt werden. Aber sofern es dann soweit kommt, muss man ja auch sehen, dass wir als Kommune schon große Probleme haben. Es gibt ja einen abgesteckten Bereich, wo dann ein Verbot von öffentlichem Konsum erfolgen kann, zum Beispiel eben um Schulen herum. Jetzt habe ich es ja gerade schon ausgeführt. Wir haben das Problem bereits in den Schulen. Also wie man das jetzt umsetzen möchte, dieses Verbot, wie soll das eingehalten werden? Wie sollen wir als Kommunen letztendlich dann auch dieses Gesetz tatsächlich realisieren? Und das Zweite ist natürlich, es gibt viele Bereiche, zum Beispiel der Nürnberger Tiergarten, die Freibäder. Da bin ich dann mal gespannt, möchte ich dann auch mal wissen, wie die SPD sich das dann vorstellt, wie das dann laufen wird. Also wir vermuten, dass das Gesetz bewusst so offen gestaltet ist, dass es hinterher in der Umsetzung große Probleme geben wird, dass wir also jetzt auch vom Ordnungsrecht her Probleme haben werden, das genauer abzugrenzen. Wie sollen diese 100 Meter eingehalten werden? Ja, also das muss man auch mal ganz klar sagen. Macht man das nach Augenscheinnahme? Schaut man da in Google Maps rein? Also ich bin echt gespannt, aber ich sage das auch ganz offen, da hat der Kollege Letzko schon das angesprochen und der Herr Husarek hat es auch nochmal betont. Ja, es hat was mit Ideologie zu tun. Und ich glaube auch, dass das ausschließlich aus den Gründen jetzt auch in der Form so diskutiert wird. Es hat nichts damit zu tun, wie die eigentliche Situation in der Großstadt ist. Und es hat nichts damit zu tun mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie die Kollegen sich das vorstellen, die in Berlin in der Verantwortung stehen.
Hören wir da den Wahlkampf vielleicht auch schon ein bisschen um die Ecke trapsen? Frage ich Christine Kaiser, Fraktionschefin der SPD.
Nein, das ist ein wichtiges Thema, die Prävention zu stärken und die Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis ist ein wichtiger Schritt, auch zur Entlastung der Justiz. Und wir haben selbstverständlich sind Suchtproblematiken in unserer Gesellschaft sich damit zu befassen, dagegen zu wirken. Und es ist eine Krankheit, wenn was eine Sucht ist. Wir haben Alkoholsucht, wir haben Drogensucht. Und wir vertreten, dass man die Würde des Menschen und dass man da helfend eingreifen muss. Wir stehen ja auch dafür, dass wir einen Drogenkonsumraum haben möchten für schwerstabhängige Menschen. Es ist ein ganzes Konglomerat an Themen, die wir in diesem Fall stützen und weiterentwickeln wollen. Und dass jetzt Cannabis, das ist sehr geringe Konsum, gibt's da, dass das entkriminalisiert wird, das sehen wir als sehr konstruktiv.
Entkriminalisiert ist das eine, die deutsche Regelungswut dann da noch mit anzusetzen ist das andere. Achim Letzko ist, glaube ich, der Vereinspräsident von einem großen Fußballverein und sieht Bayern Kickers in der Nürnberger Nordstadt und sieht immer wieder Schiedsrichter, die dann am Platz 9,15 Meter abschreiten, um zu sagen, ab hier wird der Freistoß getreten. Werden wir künftig Polizisten sehen, die 100 Schritte machen, um zu sagen, hier hast du nicht mehr kiffen dürfen, das war 1,89
Meter. Also jetzt war ich echt gespannt, wie Sie die Kurve kriegen. Das war jetzt voll gut.
Danke.
Ich glaube es nicht. Also ich denke, es ist halt, also jedes Gesetz hat ja auch eine Lebenspraxis in sich. Und das würde ich jetzt einmal darunter subsumieren, dass man halt versucht, deutlich zu machen, dass es vor Schulen nicht geht. So, da wird jetzt keiner die 100 Meter abschreiten. Ich stimme zu, dass das schwierig ist. Ich weiß aber auch, dass die Konservativen auf Bundesebene natürlich ganz, ganz, ganz viele Einschränkungen verlangt haben und man wahrscheinlich ihnen an dem Punkt etwas entgegenkommen wollte. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Der Kollege Kriegelstein will ich vielleicht noch zurufen. Es ist natürlich nicht ganz richtig, wenn man sagt, dass dieses Gesetz ideologiegetrieben ist und das, was die SPD jetzt in Nürnberg macht, ebenfalls selber sei man frei davon. Das glaube ich jetzt auch nicht. Also da gibt es schon auch eine Werthaltung der Konservativen in Bayern, die den größten Drogenkonsumraum am Oktoberfest erst einmal als, wie sagt man, als Teil der deutschen Leitkultur definiert. Und 2 Gramm Cannabis ist dann ganz was Schreckliches. Also da sind wir uns nicht einig.
Vielleicht kommen ja dann auch die Cannabiszelte am Oktoberfest. Die letzte Frage zu dem Thema an Michael Husarek. Der Versuch, das alles zu ordnen und der Versuch, dann noch einen Gesetzestextlein und noch einen Verordnungstext dazu zu schreiben, ist das wahrscheinlich vergebene Liebesmühe, weil das Leben in der Großstadt ohnehin seinen Weg gehen wird.
Genau so ist es. Wir haben tatsächlich eine Regelungswut zu beklagen. Da ist dieses Gesetz mit Sicherheit nicht das schlechteste Beispiel. Nur, ich bin mir über eines sehr im Klaren, in 3 Jahren wird kein Mensch mehr sich darüber aufregen, wenn irgendwer irgendwo in Nürnberg einen Joint raucht. Auch die CSU wird dann ihr Mütchen gekühlt haben. Und die Sache ist ganz normal, so wie viele Menschen am Abend 1, 2, manche auch 5 Bier trinken dürfen, darf dann der Kiffer seinen Joint rauchen. Und dann diskutieren wir über seriöse Sachen, die es vielleicht mehr verdient haben, dass wir unsere Zeit investieren.
Wir diskutieren über etwas, was möglicherweise eine ganz große Veränderung in der kommunalpolitischen Diskussion und im kommunalpolitischen Verkehrswesen bringen wird. Wir diskutieren über die Frage, wird der Frankenschnellweg gebaut werden? Wir diskutieren eigentlich schon so lange, seit es diese Sendung gibt, und das ist seit 94, 95, also schon eine ganze Weile über dieses Thema. Morgen fällt eine erste Entscheidung in München vor den Verwaltungsgerichten. Beziehungsweise morgen geht's los, morgen und am Freitag. Wir machen erstmal eine spekulative Frage. Andreas Kriegelstein von der CSU, wie wird das Urteil ausfallen?
Das ist natürlich die Entscheidung des Gerichts und auch natürlich die Frage, wie die Richter dann auch vor allem diese Entscheidung begründen werden. Ich glaube, dass die Stadt Nürnberg ihre Hausaufgaben sehr gut gemacht hat. Wir haben alle Unterlagen rechtzeitig eingereicht, die dazu beitragen können, dass wir das ganze Verfahren nochmal sehr transparent darstellen können. Und man muss ganz klar sagen, es gibt nach wie vor große Herausforderungen für die Anwohner, für die Menschen, die von den Staus betroffen sind. Das sind die hohen Lärmemissionen, aber natürlich auch die Abgase. Und das Problem ist nicht gelöst. Und deswegen glaube ich auch, dass das Gericht schon aufgrund auch der Faktenbasis eine Entscheidung treffen wird, die Klage zurückweisen wird. Und wir als Stadt Nürnberg hoffentlich dann auch die Klarheit erzielen, dass wir das Bauvorhaben dann auch irgendwann mal starten können.
Ich frage Achim Letzko von den Grünen, wenn die Richter morgen oder am Freitag in München sagen, okay, das ist jetzt rechtlich alles so in Ordnung, dass der Bau kann beginnen, ist der Bau denn überhaupt noch politisch vermittelbar? In einer Zeit, wo so viele Menschen über CO2-Werte, über mehr öffentlichen Nahverkehr, werden wir heute nachher über die Magnetschwebebahn ja auch noch diskutieren, über den Versuch, sich in den Ballungsräumen ganz anders zu bewegen, als beim Automobil diskutieren.
Naja, unsere Antwort wird Sie jetzt da nicht überraschen. Nee, wahrscheinlich wir nicht. Glauben, dass es nicht mehr vermittelbar ist. Und das Problem derjenigen, die das jetzt halt seit 40 Jahren schon fast verfolgen, ist natürlich, dass man aus der Nummer schwer rauskommt. Also wenn man sich 40 Jahre lang hinter ein Projekt stellt, dann ist es naturgemäß schwierig zu sagen, also jetzt sind wir doch schlauer geworden. Ich habe also 2 Argumente, die ich immer wieder sage und die keinen Widerhall finden. Was mich wundert, will ich ganz kurz erwähnen. Das eine ist, die Bauzeit beträgt Pi mal Daumen 10 Jahre. Das heißt, wenn der gebaut werden sollte, dann sind wir Mitte der 30er Jahre. Und ich glaube, auch der größte Pessimist darf davon ausgehen, dass der allergrößte Teil der Autos dann emissionsfrei oder extrem emissionsfrei fährt. Das heißt, das Argument der Abgasbelastung hat sich dann tatsächlich in Luft aufgelöst und damit auch ein Teil der Lärmbelastung. Wenn es regnet und wenn die Autos schnell fahren, verursachen sie Lärm, aber natürlich nicht mehr in dem Ausmaß wie heute. Von daher sind 2 zentrale Argumente, die immer wieder genannt werden, um diesen Ausbau zu begründen, meiner Meinung nach inzwischen nimmer stichhaltig. Und die andere Frage ist halt die, ist es sinnvoll, den Verkehr auf einer Straße zu bündeln, die dann keine Ampeln mehr hat? Oder ist es vielmehr nicht sinnvoller, die Straße als Straße zu behalten? Der Meinung sind wir ja auch, es soll eine leistungsfähige Stadtstraße bleiben, aber dann doch die eine oder andere Ampel stehen zu lassen, damit man nicht noch mehr Verkehr anzieht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, das ist jetzt auch gar nicht der Punkt. Und das Dritte ist natürlich auch der Christian Vogel, der ja als SÖR-Chef dafür verantwortlich wäre, das Ding durchzuziehen, spricht natürlich davon, dass die ermittelten Kosten inzwischen nicht mehr ausreichen. Also da geht es dann schon um Summen, da wird es einem schwindlig. Also ich sage es noch einmal, wir Grüne sind zu jeder rationalen Debatte und Entscheidung bereit. Wir treten nicht nach, wir stimmen auch keine Jubelgesänge an. Sollte SPD und CSU sich dazu durchringen, mit dem Oberbürgermeister das Projekt zu beerdigen, sondern für uns ging es dann eher darum, wie kann man den Lärmschutz der Anwohner verbessern, und da wären wir gerne dabei in der Diskussion.
Schwierigste Position für die SPD, deswegen frage ich Christine Kaiser als Letztes in dieser Runde. Christian Vogel ja möglicherweise jetzt schon auf dem Weg nach München, oder kann er ja nicht erst morgen früh kurz vor der Sitzung hinfahren. Deswegen vorher an Michael Husarek, den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, die Frage, ist das Ding eigentlich möglicherweise, ist der Frankenschnellweg eigentlich erledigt und geht es jetzt nur noch darum, wie man möglichst elegant aus der Nummer rauskommt?
Nach meiner Wahrnehmung definitiv. Die Gerichtsentscheidung hat aus meiner Sicht keinerlei Einfluss auf die Tatsache, dass es den Frankenschnellweg nicht mehr geben wird. Es ist politisch nicht mehr vermittelbar, dieses Projekt, zumal ich nicht glaube, dass es Mitte der 30er Jahre fertig sein könnte. Es gibt auch eine Vorplanungszeit, sodass man da eher von Anfang der 40er Jahre sprechen würden. Spätestens dann ist die Mobilitätswende vollzogen. Die einzige Frage, die sich stellt, wer schafft es als Erster, die CSU oder die SPD, aus der Nummer auszusteigen? Beide tun sich unheimlich schwer, weil sie eben jahrzehntelang Fürsprecher waren. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich fand den Frankenschnellweg auch sinnvoll, bis von vor 20 Jahren. Dann habe ich mal umgedacht und mittlerweile glaube ich, es geht einfach nicht mehr. Es ist ja auch der Bevölkerung nicht vermittelbar, und das werden auch CSU und SPD wissen. Auf den Rathausfluren, das ist kein Geheimnis, wird längst über Ausstiegsszenarien diskutiert. Es hat noch keiner den ersten Schritt gewagt. Mal schauen, wer es tut.
Das bringt mich genau zu der Frage, die jetzt am Tablett liegt. Frau Kaiser, wird die SPD diesen ersten Schritt tun? Werden Sie sagen, wir wollen Cannabis-Modellregion sein, wir wollen vielleicht auch Öko-Modellregion sein, also lassen wir jetzt den Frankenschnellweg, lassen wir den auch gleich weg?
Ich antworte erst noch mal auf das, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Ultras begrüßen, sondern dass wir 14 Tage schriftlich später das erhalten.
Ah, okay.
Das wird nicht morgen sein, so ist es jetzt kommuniziert worden, auch von unserem Bürgermeister. Und im Moment sind wir in der Situation, dass wir einen gültigen Stadtratsbeschluss haben. Und wir haben natürlich verschiedene, wir werden eine Kostensteigerung haben, wir müssen die Straße sanieren. Die Frage ist nach der Finanzierung, und das werden wir alles dann danach klären, nach dem Urteil. Dann wissen wir, was geht und was nicht geht.
Das war jetzt doch die diplomatische Antwort des Abends. Wenn ich in die Runde blicke, die allgemeine Stimmung ist eher so ein bisschen, wir werden den Frankenschnellweg mit diesem riesen Bauaufwand, der damit verbunden ist, und vielleicht auch mit den vielen Staus, die wir ja dann, wenn das erstmal gebaut werden würde, konjunktiv, dann würde das ja erstmal den gesamten Verkehr auch auf 10 Jahre in die Südstadt lenken. Wäre das etwas, wo die CSU sich dann damit anfreunden könnte? War jetzt noch Andreas Kriegelstein und dann.
Ich will tatsächlich noch ein Argument einwerfen. Und das ist das Thema der Stadtreparatur. Also ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der Status quo, so wie er jetzt ist, nicht bleiben kann. Und man muss auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen. Und da ist halt die Frage, ob das, was mit der Tunnelung, mit dem Tunnel und mit sozusagen den Möglichkeiten, die damit verbunden ist, an Stadtreparatur, ob man das nicht auch irgendwo realisieren muss. Und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen. Und das ist auch der entscheidende Punkt, warum natürlich auch die Gespräche notwendig sind. Nicht nur innerhalb des Rathauses, sondern natürlich auch mit dem Freistaat. Und das wird auch der nächste Schritt in den nächsten Wochen sein.
Stadtreparatur das Stichwort beim Frankenschnellweg, richtig große, im wahrsten Sinne des Wortes, große Baustelle. Kleine Baustelle können vielleicht die Bäumchen am Hauptmarkt werden, die allerdings umgekehrt für massive Diskussionen sorgen. Ich frage erst mal in die Runde. Fangen wir bei Achim Letzko, weil Baum ist grün und ich dachte, da sind wir da nicht verkehrt. Warum sollen die Bäume hin? Und jetzt ging der Hauptmarkt, war jetzt jahrhundertelang ohne Bäumchen, kann auch weiter so gehen.
Naja, vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass es im Moment ziemlich heiß wird im Sommer und dass man froh ist um jedes bisschen Schatten. Insofern denke ich, dass so diese über Jahrzehnte geführte Debatte, dass dieser Hauptmarkt ein architektonisches Kunstwerk ist, das man eigentlich nicht anfassen darf, dass die sich jetzt ein bisschen verändert. Und ich finde, der Bund Naturschutz hat zumindest einen guten Anstoß gegeben, dass man an den Rändern des Hauptmarktes sich mal anschaut, wo man Bäume unterbringen könnte. Der Bund Naturschutz weiß natürlich auch, dass unterhalb des Hauptmarktes eine zweite Stadt läuft und die heißt Spaten, also alles, was man sich halt vorstellen kann.
Jede Menge Kabel.
Kabel und gesagt. Rohre und was weiß denn ich alles. Und da kannst halt, ich dachte ja, wie ich in den Stadtrat gekommen bin, 500 Löcher, 500 Bäume, fertig ist der Lack. Ja. Und so einfach ist es halt nicht. Und deswegen geht es im Moment meiner Meinung nach lediglich darum, und wenn ich das richtig gelesen habe, hat die CSU ja auch in der Richtung heute einen Antrag gestellt, die richtigen Standorte zu finden. Also ich glaube, es ist niemand gegen Bäume, nur, und da hätte ich jetzt auch meine intellektuellen Probleme, wenn man sagt, also auf dem Hauptmarkt als solcher müssten große Bäume gepflanzt werden, da hat man halt dann ein Problem mit dem Christkindlesmarkt und mit allen anderen Veranstaltungen, das wird nicht ganz hinhauen. Aber wenn es uns gelänge, eine große Anzahl praktisch im Quadrat um den Hauptmarkt rum zu pflanzen, nicht irgendwelche Bäume, sondern ein paar größere mit größeren Kronen, dann wäre schon viel gewonnen, glaube ich.
Wäre schon viel gewonnen, wenn es zumindest keine tragbaren Bäume wären mit so großen gelben Plastiksäcken unten dran, frage ich Andreas Kriegelstein von der CSU.
Also zunächst einmal begrüßen wir ja diese Initiative des Bund Naturschutzes, aber auch des Bürgervereins Altstadt, weil wir schon glauben, dass es dringend notwendig ist, dass wir neben dem Obstmarkt jetzt auch den Hauptmarkt mal in Angriff nehmen. Kollege Netzko hat es dargelegt, wenn man im Sommer ab Juni am Hauptmarkt sich aufhält, dann ja, hat man mittags beim Männleinlaufen das Gefühl, man ist nicht in Nürnberg, sondern man ist irgendwie in der Sahara. Und das ist natürlich schon etwas, was es dann irgendwann mal unerträglich macht für Mensch und Tier. Und ich glaube, dass es dann einfach so ist, dass wir das Thema Grün und Nachhaltigkeit in der Altstadt dringend brauchen. Deswegen setzen wir ganz stark ja auch auf das Thema urbane Gartenschau. Das soll ja dazu beitragen. Ein Baustein ist jetzt für uns die Situation dort, wo die Taxistände sind. Die würden wir gern verlagern, weil wir auch glauben, dass es dort nicht notwendig ist am Hauptmarkt. An der Stelle, also an der Westseite, wäre dann zum Beispiel auch Platz für Grün. Das ist jetzt Teil unseres Antrags. Wir haben auch beim Thema Taxis, die Grünen haben den Vorstoß ja auch schon gemacht, auch die Idee, das Thema Elektromobilität mit zu berücksichtigen, das könnte dann rund um den Hauptmarkt auch erfolgen, sodass es auch für die Taxifahrer eine gute Lösung geben würde. Insgesamt glauben wir, dass es auch hier eine offene Diskussion geben muss. Also ich weiß, dass es auch Menschen gibt in der Stadt, die anders auf dieses Thema schauen. Wir als CSU sind da sehr offen, sind da auch sehr pragmatisch und wollen eben, dass es am Schluss zu einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität kommt. Und ich glaube, das ist möglich.
Tendenzbäume ja bei den Grünen, Tendenzbäume also am Rand außenrum. Bei der CSU Tendenzbäume am Hauptmarkt, auch bei der SPD, Frau Kaiser?
Da habe ich erst einmal eine gute Nachricht für den Hauptmarkt. Der Hauptmarkt bekommt bereits 5 Bäume. Das ist so bereits beschlossen.
Wo kommen die denn hin?
Die kommen in die Kehre, in die Brautkehre und auf der anderen Seite vor die Eisdiele und das Steghaus.
Ist Brautkehre, ist das, wo der schwarze Block steht? Vor dem Standesamt.
Brandlstein kommt der Baum hin. Wir haben nämlich, wir hatten ja 2 Prozesse gleichzeitig. Ich tue jetzt fast nochmal zurückgreifen. Wir hatten den Hauptmarkt und den Obstmarkt. Ich mach's kurz.
Ja, genau.
Den Hauptmarkt und den Obstmarktwettbewerb, beides ineinander. Und das war 2012 und wir kommen, so hoffe ich, 2025 in die Umsetzung zum Obstmarkt. Und da haben wir beschlossen, dass 42 neue Bäume gepflanzt werden und 5 Bäume kommen dazu am Rand von den Hauptmarkt. Also ist der Teil des Wunsches vom Bund Naturschutz bereits Beschlusslage bei uns. Ich muss jetzt aber dann doch ein bisschen so auf die Bremse drücken, auch wenn links und rechts von mir Euphorie herrscht.
Also schwarz-grüne Koalition.
Als schwarze-grüne Euphorie herrscht. Wir haben nämlich in der Pipeline, und wir wissen alle, dass Planungen sehr, die Umgestaltung des Obstmarkts, die Umgestaltung des Lorenzer Platzes, der Königstraße, der Breiten Gasse. Und das gehen wir jetzt an und an diesen Stellen werden überall auch Bäume gepflanzt. Und um auf dem Hauptmarkt Bäume zu setzen, bedarf es aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich mir mit den Planern, ich gehöre mit zu dieser planenden Gruppe, die immer so ein bisschen die Spontanität einbremsen und so eine Art Spaßbremse sind, es gehört dazu eine sorgfältige Planung. Und die muss, wenn dann, aufgesetzt werden. So hoppla hopp, Bäume am Hauptmarkt zu pflanzen, das wird nicht sein.
Ich gucke zu Michael Husarek, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Wollen wir das kleine Bäume-Roulette spielen? Bäume-Lotto, wie viele Bäume kommen wann wohin?
Wir spielen es ja seit, es klang ja gerade an, fast 13 Jahren. Das ist die eigentliche Dramatik, die Zeit, die vergeht, um überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen. Aber jenseits dessen, ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, stellt halt ein paar Baumkübel hin, werte StadträtInnen. So einfach ist es nicht. Es ist tatsächlich eine komplexe Debatte. Unter dem Hauptmarkt schlummert viel, nicht nur diese Sparten, auch die Reste des ehemals dort ansässigen jüdischen Nürnbergs. Also man kann schlecht aufgraben. Wenn man das Ganze tatsächlich in Kübeln macht, wie wir uns das immer so einfach vorstellen, dann wären das ziemlich große Kübel, wenn die Bäume tatsächlich Schatten spenden würden. Das wäre ästhetisch meines Erachtens desaströs. Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, dort über Bäume nachzudenken, wie es ja auch getan wird im Rat der Stadt. Ich glaube, am Ende des Tages ist es womöglich ein Thema, wo man die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auch zu Rate ziehen könnte. Was wollen denn die? Das wäre eine Anregung von mir, darüber mal nachzudenken. Es ist ein hochsensibler Platz, der Platz der Stadt Nürnberg schlechthin. Und vielleicht ist es angeraten, des Bürgers Meinung einzuholen in Form eines Ratsbegehrens.
Fragen wir die Fraktionsvorsitzenden. Gute Idee, mal die Bürgerinnen und Bürger zu fragen. Mundwinkel bei Achim Letzko. War nicht gerade das Smiley-Gesicht.
Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe viel Fantasie, aber wegen ein paar Bäumle am Hauptmarkt Ratsbegehren, das muss ich mir nochmal überlegen. Also für irgendwas sind wir ja noch da im Stadtrat und das traue ich uns jetzt schon zu, dass wir das ordentlich einschätzen, aber Gott, ich weiß ja nicht. Also ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass es da Widerstände gibt, sondern eher andersrum. Man zeigt uns eigentlich immer der großen Zurückhaltung und hätte viel mehr Bäume. Aber ich lasse mir es durch den Kopf gehen.
An Christine Kaiser und dann Achim Letzko noch die Frage, tragbare Bäume, das stehen ja so viele, also kleinere, richtig große tragbare Bäume. Michael Husarek hat das gerade gesagt, das kann man natürlich vergessen, das funktioniert natürlich nicht. Aber so diese kleinen Dinger, die derzeit überall rumgeschoben werden, gefällt das den Menschen, gefällt das den Besuchern der Stadt, kommt das gut an, Frau Kaiser, Sie sind ja als Architektin da mit diesen Dingen.
Ich habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu tragbar, also zu mobilen Bäumen. Mobil. Allein das Wort mobil und Baum ist ja schon ein Widerspruch in sich. Und ich an manchen Stellen ist es gelungen und interessanterweise finde ich jetzt das Arrangement am Hauptmarkt mit den Bürgerstühlen und dem Beeten und dem Töpfen, das ist eigentlich ein nettes Arrangement geworden und jetzt gerade zum 600. Ostermarkt, jetzt hätte ich beinahe Obstmarkt gesagt, Ostermarkt ist das ganz entzückend und es hat eine Aufenthaltsqualität, wo man sich im Non-Profit-Bereich hinsetzen kann. Das war jetzt, also Mäßigung bei mobilen Bäumen, das ist jetzt einmal mein Schlagwort raus, an ausgesuchten Stellen gut platziert, ja, möglich, bedingt möglich.
So. Wir haben heute vergleichsweise wenig Einigkeit zwischen der CSU und der SPD in dieser Runde. Das ist ja im Sinne der Kommunalpolitik nicht immer so, aber würden Sie dem zustimmen, frage ich Andreas Kriegelstein.
Ich habe es ja gerade schon ausgeführt, am Schluss geht es um eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Und man kann auch mobiles Grün aus ästhetischen Aspekten heraus befürworten. Man kann es auch ablehnen. Am Schluss, denke ich, muss man eben auch pragmatisch Wege jetzt einschlagen. Und ich denke, dass nochmal das Thema urbane Gartenschau eine Riesenchance ist für die gesamte Altstadt. Das wird nicht nur den Hauptmarkt betreffen, sondern auch viele andere Plätze und Straßen. Und da hoffe ich mir, dass wir dann wirklich dauerhaft neue Baumstandorte erschließen. Und das ist also auch das Ziel, mehr Bäume in der Altstadt, mehr Bäume auch zum Beispiel in der Nürnberger Südstadt. Darum geht es letztendlich und das ist auch der Weg, den wir gehen werden.
Ganz kurz, dennoch sei es angesprochen, großes Thema, weil sehr viele Radio-F-Hörer auch immer wieder beschäftigt mit sehr gefühlsstarken Äußerungen dazu und mit sehr viel Betroffenheit einerseits und mit sehr viel Rationalismus auf der anderen Seite und mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir uns dann im Anschluss noch den Planungen zur Magnetschwebebahn zuwenden wollen. Paviane im Nürnberger Zoo. Ich fange bei Christine Kaiser an und frage Sie mit der Bitte um eine kurze Antwort, was soll mit den Tieren geschehen?
Wir, die SPD-Fraktion, haben da eine rationale Haltung dazu und im Umweltausschuss hat es der Dr. Enke sehr klar formuliert und dargestellt, was die Möglichkeiten sind und die Probleme. Und deswegen haben wir im Umweltausschuss dem auch das zur Kenntnis genommen, den Bericht wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Frage an Andreas Kriegelstein von der CSU.
Na, die Diskussion war zu erwarten, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und es gab ja auch vor einigen Tagen vor dem Tiergarten auch noch mal eine Demonstration. Und ich denke auch, dass das so weitergehen wird, solange eben keine endgültige Entscheidung getroffen ist. Deswegen denke ich schon, dass der zuständige Bürgermeister, der Christian Vogel, auch noch mal im Nürnberger Stadtrat darüber berichten wird, bevor dann womöglich dann die Entscheidung auch vom Stadtrat getroffen werden kann.
Position von Achim Letzko von den Grünen oder auch von Ihrer Fraktion, wie diskutiert man das da?
Naja, wir haben natürlich auch uns viele Gedanken gemacht, und zwar auch Dag Enke nochmal, wir waren mit ihm im Gespräch und also ein Argument will ich noch einmal benennen, also dieser Satz, wir verfüttern ja auch andere Tiere, wo wir zu viel haben, trifft es halt nicht, weil es sind wirklich Primaten und da gibt es auch eine ethische Debatte oder eine ethische Dimension, die jetzt, sagen wir, bei irgendeinem Schaf oder bei einem Rind vielleicht so nicht habe. Also das macht es noch einmal komplizierter und deswegen muss man schon auch die Leute ernst nehmen, die jetzt mit der offenbar nicht zu umgehenden Tötung von einigen große Probleme haben. Also da darf man auch schon mal vielleicht ein bisschen unruhiger schlafen. Was wir nicht wollen, ist die Militanz der Demonstrierenden vor dem Eingang, also die dann Leute auch daran hindern wollen, in den Tiergarten reinzugehen. Das ist doof. Unsere große Hoffnung ist, und ich glaube, da dürfen wir auch optimistisch sein, ist die Aufnahmebereitschaft von anderen Zoos oder anderen Gebieten. Ich war mit dem Peter Pluschke, unserem ehemaligen Umweltreferenten, mal kürzlich beieinander und der hat berichtet, dass es in Afrika in bestimmten Bereichen doch die Möglichkeit gäbe, die Tiere wieder auszuwildern. Das ist allerdings ein chirurgischer Eingriff sondergleichen. Also wir sind da noch nicht am Ende der Debatte. Und das eine ist vielleicht noch, der Tiergarten ist natürlich nicht scharf drauf, das auch zu vollziehen, sondern nimmt jede Möglichkeit wahr, doch die anderweitig unterzubringen oder auszuwildern. Und das finden wir ganz gut.
Tiergarten wird möglicherweise sehr großes Interesse daran haben, dass diese Diskussion möglichst schnell ein Ende findet, frage ich Michael Husarek von den Nürnberger Nachrichten.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Dag Enke diese Debatte klugerweise sehr frühzeitig eröffnet hat, wohl wissend, dass die nicht so schnell vorbeigehen wird. drei Punkte dazu. Erstens, wenn eine Stadt sich entscheidet, einen Tiergarten zu haben und behalten zu wollen, das ist in Nürnberg meines Erachtens unstrittig, weil es die besucherstärkste Einrichtung ist, dann muss sie zweitens auch den Auftrag des Tiergartens ernst nehmen. Der dient dem Erhalt der Artenvielfalt, hat sich ein bisschen verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte. Früher war es ein Schautiergarten. Mittlerweile ist es eben auch dieser Auftrag, hat auch am Ende was mit Biodiversität zu tun. Wenn man diesen Auftrag dann ernst nimmt, dann muss man dafür Sorge tragen, dass die Tiere, die da sind, die zu den schützenswerten Arten zählen, auch so leben dürfen, dass es artgerecht ist. Das können die Paviane momentan am Schmausenbuck nicht, weil es zu viele sind. Und insofern ist es nur konsequent, diese Tötung anzuteasern, so würde ich es mal formulieren. Dag Ehnke ist so klug, dass es am Ende gelingen wird, eine andere Lösung zu finden. Und die kann aber sicherlich noch ein paar Wochen dauern, so lange haben wir diese Pavian-Debatte im Raum stehen. Ich halte es aber für richtig, dass sie geführt wird.
Klingt nach vergleichsweise eleganter Lösung, was wir jetzt bei dem Frankenschnellweg-Thema und bei den Bäumen rund um den Hauptmarkt und vor allem bei der Modellregion Cannabis jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Die Frage an Michael Husarek zu unserem letzten Thema für heute Nachmittag Diskussion im Nürnberger Stadtrat, Magnetschwebebahn. Wir saßen hier in dieser Runde bei der letzten Stadtratssitzung zusammen. Da wurde das ganz einvernehmlich diskutiert, dass das eine gute Idee ist. Jetzt sind plötzlich Bedenken aufgekommen. Warum?
Erstaunlicherweise kommen die Bedenken jetzt erst auf. Zunächst mal muss man ja wissen, dass die Magnetschwebebahn ein Verkehrsmittel ist, das Nürnberg sicher nicht braucht. Die Genese ist sattsam bekannt. Markus Söder hat es bei einer Regierungserklärung aus dem Hut gezaubert. Jetzt kann man argumentieren, ist doch toll für eine Stadt, die für Mobilität steht, weil hier der Adler, die erste deutsche Eisenbahn verkehrt ist zwischen Nürnberg und Fürth, wäre doch gut beraten, auch die erste Magnetschwebebahn ihr eigen zu nennen. Kann man tun. Meines Erachtens ist es klug, sich da intensiver Gedanken zu machen. Es ist immer schwierig, einen Verkehrsmittelmix im ÖPNV auf die Straße zu bringen. Das klingt alles so schön, da schwebt dann die Bahn zwischen der Bauernfeindstraße und dem Südklinikum. Ich finde, da gibt es viele Fragen, über die man trefflich debattieren kann. Braucht man die Trasse? Wenn ja, sollte die durch eine Magnetschwebebahn bedient werden oder durch ein anderes Verkehrsmittel? Und deswegen halte ich das für sehr angebracht, da nochmal eine Schleife zu drehen.
Werden wir jetzt ganz lang auch wieder diskutieren, dass man die Magnetschwebebahn, sagen wir mal, Frankenschnellweg halbe von der Diskussionszeit diskutieren wird. Christine Kaiser ist die Fraktionschefin der SPD und ihre Partei sagt nicht so schnell mit den jungen Pferden und den schwebenden Bahnen.
Wir haben extra einen Antrag gestellt mit Bündnis 90 Die Grünen zusammen, weil eine Regierungserklärung aus München ist schön, war im Dezember, aber der Antrag hat jetzt endlich die Debatte über das Projekt in den Nürnberger Stadtrat gebracht. Da gehört sie hin. Also wir sind ja die kommunale Selbstverwaltung. Und unser Antrag hat jetzt heute schon einiges geklärt, nämlich dass leider die im Vorfeld einige diskutierte Strecken nicht in Frage kommen. Wir waren bei einem Ortstermin bei Max Bögel. Da haben wir vertiefte Argumente gehört und das Ganze ist Industriepolitik. Und die Industriepolitik und Innovation sind wir offen. Die Magnetschwebebahn ist deswegen, haben wir jetzt nicht geändert unsere Haltung dazu, weil wir Industriepolitik gut finden, auch eine tolle Idee. Aber die Bahn mit der Strecke, da sind wir jetzt, die hat sich jetzt ein bisschen verengt und wir werden dazu eine Machbarkeitsstudie bekommen. Die hat sich jetzt verengt auf Bauernfeind Südklinikum und Südklinikum zurück zur Bauernfeind. Das ist so eine Schleife. Und uns wäre schon wichtig, dass wir die Strecke irgendwie so ausbauen, dass sie weitergeht, eine längere Strecke. Und uns geht's um Nürnberg und um die Mobilitätswende. Und da können wir nicht zurückfallen dahinter. Wir haben Planungen für eine Straßenbahn über Bauernfeind zum Südklinikum und das ist schon eine Strecke, die wir sehr im Auge behalten und dazu müssen jetzt die Vergleichszahlen kommen und dann kann man sehen, geht's oder geht's gar nicht.
Oh, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann kommt ein Gutachten oder ein Arbeitskreis. Nicht so ein toller Tag heute für Andreas Kriegelstein von der CSU, die anderen politischen Parteien wollen keinen Frankenschnellweg, jetzt wollen sie auch keine Magnetschwebebahn mehr. Gefällt Ihnen das?
Na, ich sehe das ganz anders. Wir haben heute im Stadtrat eben die Machbarkeitsstudie beauftragt, um eben zu analysieren, ob wir mit diesem Innovationskonzept auch eine Alternative schaffen können zur Straßenbahn. Und ansonsten sehe ich das wirklich auch als Chance für Nürnberg. Man darf sich nicht verschließen, wenn es um Innovationen geht, dann geht es auch immer darum, wo werden diese Innovationen auch realisiert. Und die wollen wir hier im Herzen der Metropolregion Nürnberg realisieren. Und wenn ein Unternehmen aus der Region auch bereit ist, Geld zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen, dann sollten wir das natürlich industriepolitisch auch als Chance betrachten. Und zum anderen kommt ja auch immer der Ruf nach München. Bitte, lieber Freistaat, stell uns Geld zur Verfügung für verschiedene Projekte. Die großen Projekte, die wir heute diskutiert haben, übrigens, sind nur realisierbar, wenn auch Geld aus München und Berlin kommt. Und beim Thema Magnetbahn liegt es ja völlig auf der Hand, dass wir Mehrkosten in dem Bereich im Vergleich zu einer Straßenbahn, wenn Mehrkosten entstehen sollten, dann müssen die auch von dritter Seite getragen werden. Ob das dann das Unternehmen ist, die Firma Max Bögl oder ein anderes Unternehmen, ob das der Freistaat ist, in welcher Konstruktion auch immer. Aber wir werden das nicht alleine stemmen können. Ich sage das auch nochmal, weil das immer so ein bisschen bei dem Aspekt außer Acht gelassen werden. Gerade die Nürnberg-Messe hat ein großes Interesse, dass die Magnetbahn kommt, weil sie auch sagt, naja, wir sind Innovationstreiber für die Region und wir wollen, dass zum Beispiel so ein Projekt auch mal vor der eigenen Haustüre auch mit realisiert wird. Aber auch die VAG, ich bin im Aufsichtsrat unserer Verkehrsgesellschaft, auch da ist es so, dass man das durchaus positiv sieht. Also es ist nicht so, dass man jetzt den Eindruck hat, oh, alles schwierig, sondern ich glaube schon, dass wir in Nürnberg da auch für Innovationen stehen. Und deswegen lassen Sie mich das am Schluss auch wirklich positiv sagen. Ich denke, die Machbarkeitsstudie wird uns Klarheit verschaffen. Das ist das, was sich die Stadtratskolleginnen und Kollegen gewünscht haben. Und dann werden wir Ende des Jahres eine Entscheidung treffen. Entweder wir bauen weiter mit der Straßenbahn Richtung Klinikum Süd oder es gibt die Alternative mit der Magnetbahn. Ich bin gespannt, aber ich freue mich auch darauf, auf den weiteren Diskurs.
Kann sein, dass wir von der Bauernfeindstraße zum Klinikum Süd eine Straßenbahn bekommen und die Magnetschwebebahn auf der Ringbahntrasse nach Fürth schwebt, frage ich Achim Letzko.
Leider nicht, da hat ja die Bahn schon abgewunken, die kann sich das nicht vorstellen. Also das wäre bestimmt ganz interessant gewesen. Also Ihre Eingangsfrage, es will keiner, sage ich mal, eine Magnetbahn in Nürnberg. Also die Debatte habe ich heute auch ein bisschen anders verstanden. Wir haben jetzt von unserer Fraktion aus versucht, sage ich mal, so ein bisschen die zwei Pole zu beleuchten. Ich war eher derjenige, der das Industriepolitische und das Innovative versucht hat, ein bisschen rauszuarbeiten. Der Kollege Alex Karl, der hat eher den Bohrer an den Nerv gesetzt und hat mal versucht zu beleuchten, warum es vielleicht keine so gute Idee ist. Und das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, weil wir damit auch die Bandbreite der Debatte, die wir auch in der Bürgerschaft so wahrnehmen, abbilden wollten. Persönlich bin ich der Auffassung, dass es tatsächlich ein starkes Argument sein kann, dass wir die erste Eisenbahn hatten, wenn ich mich richtig erinnere, ist die allerdings von Fürth nach Nürnberg gefahren und nicht von Nürnberg nach Fürth, aber da streiten sich die Geister. Also es gibt Leute, die behaupten steif und fest, die sei von Fürth nach Nürnberg gefahren. Ich habe es noch nicht gehört, aber es wird mir jetzt permanent unter die Nase gerieben. Gut, sei so. Dann haben wir
werden es recherchieren.
Dann haben wir tatsächlich die automatische U-Bahn. Das muss man jetzt auch nicht, da muss man auch nicht in Sack und Asche gehen, dass das Ding gut funktioniert. Und dann hätten wir unter Umständen diese hypermoderne Magnetschwebebahn. Das hat schon auch was. Also da will ich mich nicht ganz verschließen. Ein Argument wird sich in der Machbarkeitsstudie noch einmal als ganz besonders interessant herausstellen, nämlich führt zu einem Abbruch der Fahrgastzahlen, wenn wir an Bauernfeind die Straßenbahnfahrenden bitten, auszusteigen und in die Magnetbahn umzusteigen, wenn eine Straßenbahn zum Klinikum fahren würde, in der Straßenbahn sitzen bleiben könnten. Und jetzt bin ich ein ganz kleines bisschen eine pessimistische Unke. Ich vermute, dass die Machbarkeitsstudie sowohl den Befürwortern einer Magnetbahn als auch den Befürwortern der Straßenbahn ausreichend Argumente an die Hand geben wird, um ihre eigene Position noch einmal deutlich zu machen. Ich befürchte es fast. Also es wird am Schluss eine politische Entscheidung sein. Dagegen ist jetzt erst einmal nichts zu sagen. Und da gehört natürlich dazu, dass Freistaat und oder die Firma Max Bögl noch einmal kräftig dazulegt. Nicht nur zur Investition, sondern auch zum Betrieb. Da bin ich aber durchaus optimistisch, dass uns das gelingt.
Dass die einen aus München uns mehr Geld geben und dass die anderen aus Neumarkt das Ganze billiger verkaufen. Michael Husarek ist lange Jahre der Lokalchef der Nürnberger Nachrichten gewesen, seit langen Jahren Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten und als politischer Beobachter in dieser Stadt bei vielen Themen intensiv dabei. Wie erleben Sie die Diskussion um die Magnetschwebebahn, die jetzt dann doch intensiver geführt wird?
Das ist eine Diskussion, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, die man mit einem gewissen Spaßfaktor führen kann. Wir brauchen das Ding ja nicht unbedingt, das ist mal ganz schön. Es ist anders als wirklich wichtige Anliegen, die man im kommunalen Parlament diskutieren sollte und auch diskutiert. Insofern wird es der Stadt weder nutzen noch schaden, wenn die Bahn denn kommt. Ja, also ich sehe es sehr gelassen. Ich freue mich darauf, die erste Fahrt mitmachen zu dürfen, wenn ich es denn noch erleben darf. Schauen wir mal, da wird noch viel Wasser die Pegnitz runterfließen. Also die Diskussion Magnetschwebebahn, die würde ich jetzt mal politisch nicht als allzu hochwertig einstufen.
Möglicherweise nicht unbedingt die Tatsache, dass Sie sozusagen dann in die Stapfen der 30 Jahre währenden Diskussion Frankenschnellweg tritt. Wir haben diskutiert die großen Themen der Nürnberger Kommunalpolitik, eines davon heute Thema im Nürnberger Stadtrat gewesen. Frage Magnetschwebebahn, wie schnell kommt sie und wo wird sie fahren? Und wir haben das diskutiert und wir haben natürlich jede Menge anderer Themen noch mit auf dem Tablett gehabt und haben es diskutiert mit dem Fraktionschef der CSU, mit Andreas Kriegelstein, mit Christine Kaiser, der Fraktionschefin der SPD, Achim Letzko, Fraktionschef der Grünen und mit Michael Husarek, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Sie merken an diesen Worten, wir nähern uns dem Ende unserer heutigen kommunalpolitischen Diskussion. Bei uns geht es so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten hingegen. Wolf Stein hat die Sendetechnik hier im Nürnberger Funkhaus heute gemacht. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind und das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten, ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Plattform portio.de, vor Ort Spezial. Wie ich immer so schön sage, einfach bei Google reinschreiben. Und da hat uns noch jeder gefunden. So, mit diesem kleinen ersten Werbespot vor den 21 Uhr Nachrichten gibt es möglicherweise gleich nochmal Werbung. Sage ich Ihnen danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie hier waren und einen guten Abend.